Liebe Gemeinde, ich glaube ja, es ist zu keiner Zeit leichter, etwas vom Christentum zu sehen, als im Advent. Auch Leute, die gar nichts vom Christentum wissen, kommen gar nicht daran vorbei, unzählige kleine Symbole wahrzunehmen, die ursprünglich mit dem Kern unserer Glaubensgeschichte zu tun haben. Zugegeben, wenn wir über einen Weihnachtsmarkt gehen, dann springen uns erstmal die leuchtenden Karussells an, die Glühweinbuden, wo die Menschentrauben drumherum stehen. Oder hier in Halle steht erstmal ein Hexenhäuschen auf der Mitte des Kirchplatzes. Das hat dann wenig mit dem ursprünglichen Weihnachten zu tun. Aber wenn man genau hinschaut, dann sind sie schon da. Die Sterne, die an den Stern von Bethlehem erinnern, die Krippenfiguren, die Maria und Josef und Jesus als Baby zeigen, die unzähligen Lichter, die jeweils für sich, für Gottes Licht in der Dunkelheit stehen, die Engel, die ja ursprünglich nichts anderes waren als Boten Gottes, oder die Stollen, die an das in Windeln gewickelte Kind in der Krippe erinnern sollen. Und ja, neben Last Christmas ertönen auch immer noch im öffentlichen Raum unsere christlichen Weihnachtslieder, die eben von der heiligen Nacht singen, von Jesu Geburt und davon, dass die Welt verloren ward und Jesus gekommen ist, uns zu versöhnen. O du Fröhliche! Ich mache es mir dann gerne zur Aufgabe, wenn ich über den Weihnachtsmarkt gehe, zu schauen, wo finde ich etwas Christliches? In den Buden, in den Ständen, wo etwas verkauft wird, wo ist etwas zu entdecken? Wo hängt etwas? Wo ist etwas geschmückt? Und ja, auch wenn sie von vielen anderen fast überlagert werden, so gibt es sie doch immer noch zahlreich zu entdecken, diese adventlichen christlichen Symbole. Für mich sind ja all diese kleinen adventlichen Symbole so etwas wie Wegweiser, die uns zum eigentlichen Kern von Weihnachten hinführen wollen. Zu Jesus, zum Sohn Gottes, zu dieser unübertroffenen Botschaft, dass Gott uns Menschen nahe kommt, so nah, dass er selbst Mensch wird. Das Problem bei Wegweisern ist nur, dass sie wenig nützen, wenn ich sie nicht verstehe. Wenn ich also gar nicht weiß, wo sie mich hinführen wollen und ich die Schriftzeichen auf einem Wegweiser nicht entziffern kann. So ging es mir, als wir letztes Jahr in Israel waren. Es war viel ausgeschildert, es war ganz viele Schilder. Nur mein Hebräisch war dann doch nicht so gut, dass ich die Wege hätte finden können aufgrund der Wegweiser. Man muss die Schriftzeichen auf Wegweisern deuten können. Denn sonst ist auch der deutlichste Wegweiser nutzlos. Im Blick auf unsere Adventssymbole sind sie dann keine Wegweiser mehr, wenn ich sie nicht mehr verstehe. Denn dann werden sie nur noch zu weihnachtlichem Kitsch ohne tiefere Bedeutung. Das ist für manche auch schön. Sterne, Lichter, Kerzen, Adventskranz, natürlich. Und es wird ein heimeliges Gefühl ausgelöst. Das gehört ja auch zu dieser Weihnachtszeit dazu. Aber auf den Kern von Weihnachten vermögen dann die unverstandenen Symbole, also diese unverstandenen Wegweiser, kaum noch hinweisen. Wir hören heute Morgen von einem Menschen, der auch als Wegweiser bekannt geworden ist. In der Lesung haben wir gerade von ihm gehört. Johannes der Täufer. Er ist bekannt geworden als derjenige Prophet, der wie kein anderer auf Jesus hinweist, als den, der da kommen soll. Auf den zu seiner Zeit viele Menschen sehnsüchtig gewartet haben. Und darum wird er oft auch dargestellt mit einem Zeigefinger. Er zeigt dann entweder auf Christus, auf das Kreuz oder auf das Lamm Gottes. Wenn man mal Darstellungen von Johannes dem Täufer sieht und den Finger, dann weiß man, er verweist auf Christus. So ist Johannes als Wegweiser Gottes bekannt geworden. Und die Geschichte, die wir heute von ihm gehört haben, die führt uns interessanterweise auch zu einem zweifelnden Menschen. Auf einmal, da scheint er, der ja so ganz deutlich und ganz sicher auf Christus hingewiesen hat, gar nicht mehr so sicher zu sein, ob der Weg, den er den Menschen gezeigt hat, ob Jesus wirklich der Richtige ist. Johannes saß im Gefängnis, wir haben davon gehört, und dort hörte er von den Taten des Christus, und darum hat er seine Jünger zu Jesus geschickt und hat sie fragen lassen, bist du, der da kommen soll? Oder müssen wir doch auf einen anderen warten? Viele von uns kennen Johannes den Täufer vielleicht noch aus ihrer Kindheit. Die Bilder, durch die er in unseren Kinderbibeln bekannt wurde, das waren irgendwie spannende Bilder. Da war dieser schroffe Mann in der Wüste, hatte einen rauen Mantel aus Kamelhaaren an. Er stand am Jordan, ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Das war irgendwie eine spannende Persönlichkeit. Und zu diesem Johannes, da pilgerten damals Tausende, weil sie spürten, dieser Mann, der sagt uns Gottes Wahrheit über unser Leben. Viele haben sich von ihm taufen lassen. Und sie drückten damit aus, ja, wir haben ohne Gott gelebt und wir müssen neu anfangen. Denn das war die Botschaft von Johannes. Der hatte eine, ja, sehr markante Botschaft. Der hat gesagt, kehrt um, das, was ihr bisher getan habt, das war schlecht. Ihr müsst euch ändern. Tauft euch, lasst euch taufen und dann beginnt ein neues Leben. Die Taufe von Johannes, das war eine klassische Umkehrtaufe. Naja, und zu diesen Menschen, die zu diesem Täufer in die Wüste kamen, gehörte auch Jesus. Und als Johannes diesen Jesus dann aber sah, da wurde ihm klar, Jesus, der steigt hier nicht in das Jordanwasser, um seine eigene Schuld loszuwerden. Jesus, er steigt in das Jordanwasser, um die Schuld der anderen auf sich zu nehmen. Und auf einmal war ihm das ganz klar. Der Mann, der da vor ihm stand, dieser Jesus aus Nazareth, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, so heißt es in der Bibel. Und damals, da erfüllte den Täufer Johannes eine ganz große Gewissheit. Er spürte, ja, endlich ist es soweit. Jetzt ist Gottes Hilfe wirklich da, auf die wir schon so lange gewartet haben. Endlich. Man kann sich das nur vorstellen, was für ein großartiges Glaubenserlebnis das gewesen sein muss. Gebetserhörung. Kennen Sie solche Momente, in denen Sie sich so ganz gewiss waren, daran, woran ich glaube, das ist wahr? Und das weiß ich nicht nur vom Kopf her, sondern das spüre ich auch. So etwas, das sind besondere Glaubenserlebnisse. Vor allem, wenn wir das wahrnehmen, ja, Gott handelt wirklich und er hilft wirklich. Das sind nicht nur leere Worte. So etwas, das ist dann ein ganz erfüllender Moment, von dem man auch lange zehren kann. Und in solchen Momenten, da fällt das Glauben leicht und auch das Sprechen darüber geht viel leichter über die Lippen, wenn ich mir gerade meines Glaubens ganz bewusst bin. Dann, wenn ich so ein innerliches O du Fröhliche in mir habe und ein Lobe den Herren auf den Lippen, dann ist diese Gewissheit ganz groß. Ja, Gott ist gegenwärtig. Und ich spüre, unsere Gebete finden eine Antwort bei Gott. Nun ist die Situation bei Johannes einige Zeit später eine ganz andere. Der sitzt nämlich im Gefängnis. Und da, wo Johannes sich damals ganz sicher war, der, auf den ich verweise, der, für den ich zum Wegweiser geworden bin, das ist wirklich dieser Jesus, da war er sich auf einmal gar nicht mehr so sicher. Es ist, wie auch in unseren Glaubensgeschichten, wie in den Glaubensgeschichten von ganz vielen Christen, auch Johannes ist in eine Glaubenskrise geraten. Er hat viel Anfechtung erlebt. Und auf einmal war seine Sicherheit verflogen. Er, der durch seine Predigten für so viele Menschen zum Wegweiser Gottes geworden ist, der Zeigefinger, der stand plötzlich wie vor einer Mauer. Was war der Hintergrund? Sein Landsherr Herodes Antipas, er sagte nämlich, Gottes Gebote, sie gelten für mich nicht. Und darum kann ich meinem Bruder auch die Frau ausspannen. Das war so eine Hofgeschichte in der damaligen Zeit. Und Johannes, der konnte das nicht aushalten. Und er warf dem König diese Schuld vor. Und darum ließ Herodes ihn ins Gefängnis werfen, in die Bergfeste Makarios. Und Johannes, der musste sich dann in seinem Verlies fragen, warum lässt Gott das eigentlich zu? Dass mich mein Eintreten für seine Gebote hier ins Gefängnis bringt? Müsste mich Jesus jetzt nicht befreien? Da war kein O du Fröhliche mehr. Eher ein mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wohl hört er auch im Gefängnis, dass Jesus überall wunderbare Werke vollbringt. Aber er fragt sich, war das, was ich über Jesus gesagt habe, falsch? Ich kann Johannes mit seinem plötzlichen Zweifel gut verstehen. Auch wenn ich als Christ nicht im Kerker leiden muss, so machen doch auch Leid oder Krankheit oder diese ganzen schrecklichen Ereignisse in der Ukraine, in Israel und Gaza, das macht auch etwas mit meinem Glauben. Ich denke, viele Christinnen und Christen geht es ähnlich. Diese frohe Gewissheit der Nähe Gottes kann sich dann ganz schnell in Unsicherheit verwandeln. Auch in kritisches Fragen. Gott, wo bist du? Warum handelst du nicht? Und wo ist dein Licht in der Dunkelheit, von dem wir so selig singen? Die Frage ist dann, was sollen wir tun, wenn wir solche Zweifel haben und in solche Anfechtung geraten? Ich finde, an dieser Stelle wird Johannes wieder für mich zu einem Wegweiser. Was macht Johannes? Johannes, er sucht weiterhin den Kontakt zu Jesus. Er lässt ihn dann durch seine Freunde fragen, bist du der, der da kommen soll? Oder sollen wir doch auf einen anderen warten? Natürlich, wir können heute nicht mehr so direkt zu Jesus kommen wie damals die Jünger des Johannes. Heute kommen wir mit unseren Gebeten in Kontakt zu Jesus oder durch das Nachdenken über seine Geschichten. Oder auch wenn wir mit anderen ins Gespräch kommen über den Glauben, dann kann uns das wieder neu in Verbindung mit Jesus bringen. In der Hinwendung zu dem, was Jesus ausgemacht hat, wofür er stand, was er getan hat, da liegen Antworten parat, die uns helfen, aus dem Zweifel herauszukommen, wieder hin zu einer neuen Gewissheit. Und wenn wir einmal auf unseren Bibeltext schauen, dann sehen wir, Jesus ertadelt den Täufer mit keinem Wort. Er hätte ja auch sagen können, was bist du plötzlich so unsicher geworden? Und er nennt ihn weder ein schwankendes Schilfrohr, noch einen Verehrer des bequemen Lebens, wie es in den Palästen möglich war. Darauf nimmt er Bezug. Nein, Jesus sieht in Johannes weiterhin seinen Vorläufer, den Wegweiser, der zu ihm führt. Und darum sagt er dann über ihn, dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meine Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Aber wie tröstet und stärkt Jesus jetzt diesen angefochtenen Johannes? Was macht ihm wieder neue Hoffnung? Johannes, er soll auf das achten, was Jesus tut und sagt. Und dieser Rat, der gilt auch heute noch. Aber Johannes konnte auf einmal nichts mehr von dem sehen, was Jesus ausgemacht hat. Er war nicht mehr so empfänglich, obwohl er doch diese starken Glaubensmomente mit Jesus in seinem Leben hatte. Er hat ihn selbst getauft. Der war sich so sicher, dass mit ihm etwas Neues anfängt. Doch Johannes, er konnte nur noch das Elend sehen, das er vor Augen hatte. Diese Königsfamilie, die für Gott blind war, das hat ihn so sehr gefesselt. Da hat er sich hineingesteigert und er hat das Unrecht sogar mutig angesprochen. Doch er hat dabei auch etwas aus den Augen verloren. Jesus, er weist Johannes darauf hin, dass er den Blick woanders hinrichten soll. Schau auf das, was ich tue, sagt Jesus. Und dann bekommst du wieder neue Gewissheit. Denn das, was was die Menschen mit Jesus erleben, das hat der Prophet Jesaja schon vor vielen Jahren vorher angekündigt. Der sagte, wenn der Messias kommt, dann werden Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Das bedeutet, mit Jesus beginnt tatsächlich diese Heilszeit. Und wir müssen auf keinen anderen mehr warten. Jesus, in dem Moment, wo er das sagt, er erwähnt hier deutlich diejenigen, die auf Gottes Erbarmen setzen können und die sein Erbarmen erwarten können, nämlich die Armen, die Elenden, die Machtlosen und Verachteten. Sie brauchen Gottes Hilfe, ganz besonders. Und mit diesen Worten macht Jesus auch noch einmal deutlich, dass er ein Messias der anderen Art ist. Nicht, wie sie ihn sich viele von den Leuten damals vorgestellt haben oder bestimmt auch gewünscht haben. Er war kein militärischer Messias, kein politischer, kein machtergreifender Messias, kein Revolutionär. Jesus durchbricht, wie schon mit seiner Geburt in der Krippe, alle Erwartungen. Denn Jesus kommt Gott auf geheimnisvolle Weise ganz klein daher, menschlich, auf Augenhöhe nahbar. Jesus verlangt also von Johannes auch ein Umdenken. Und dazu sagt ihm Jesus, achte auf dich, dass du im Leid dich nicht an mir ärgerst. Wörtlich, so haben wir es eben gehört, glückselig ist, wer mich nicht ablehnt. Ich glaube, dass in der Geschichte schon viele Menschen Jesus abgelehnt haben. Auch heute noch. Entweder, weil sie ihn nicht verstehen, weil sie ihn nicht mehr interessant finden, weil sie seine Bedeutung anders einschätzen, vielleicht auch, weil sie sich mehr von seinem Wirken versprochen haben. Und das kann ganz vielschichtig sein. Viele haben sich daran geärgert, dass er sich erniedrigt hat. Sogar bis zum Kreuz. Und das Kreuz ist ja für viele bis heute ein Ärgernis. Mit diesem Weg Jesu haben sich sogar seine Jünger schwer getan. Auch seine Jünger verstanden Jesus auf diesem Weg damals nicht mehr. Aber Jesus, er hat das vorausgesagt. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Ich glaube, dieser Ärger oder dieses Unverständnis, das kann auch uns schnell erfassen, wenn unsere Gebete nicht erhört werden oder Leiden in unser Leben tritt oder wir das Leiden in der Welt kaum mehr aushalten können. Jesus, er sieht, wie sehr uns solche Erfahrungen entmutigen können. Und darum sagte er damals zum Täufer Johannes, achte gerade jetzt besonders darauf, dass du bei mir bleibst und dich in diesem Ärger nicht von mir abwendest. Auch wenn dieser Ärger da ist und das Unverständnis, halte dich trotzdem zu mir. Vielleicht muss Jesus das auch heute manchem von uns nochmal sagen. Gerade wenn wir das Gefühl haben, unser Glaube erscheint gerade zu schwinden, oder unser Vertrauen lässt nach. Selig bist du, sagt Jesus, wenn du auch jetzt bei mir bleibst. Johannes, er hat damals von Gott die Kraft erhalten, trotz seiner Anfechtungen an Jesus festzuhalten. Er hat sein Leiden ertragen und sich nicht an Jesus geärgert. Seinen Jüngern hat Jesus damals auch verraten, woher sie die Kraft erhalten, wenn sie in der Anfechtung bei ihm bleiben. Er hat es einmal Petrus gesagt, als er sagte, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ja, Jesus betet für seine Jünger, auch für uns, ganz besonders in unseren Anfechtungen. Jesus, er bestätigt in dieser Geschichte noch einmal seinen Wegweiser. Johannes hatte recht. Auch wenn er in Zweifeln geraten ist, mit Jesus ist der gekommen, der unser Leben heil macht. Und sein Kommen, das feiern wir in 7 Tagen ausführlich und mit Hingabe. In der Art und Weise, wie wir heute Weihnachten feiern, ist es nicht immer leicht, diese Anzeichen zu entdecken und zu verstehen, die uns auf den Kern von Weihnachten hinweisen. Auch wenn diese Zeichen zahlreich vorhanden sind. Vielleicht schaffen wir es ja in diesem Jahr, zum Wegweiser zu werden. Nämlich indem wir darauf hinweisen, was der Kern von Weihnachten eigentlich ist. Wir können das nämlich auch mit dem Finger auf den zeigen, in dem Gottes Liebe so sehr sichtbar geworden ist. Lasst uns doch diese beiden Gedanken mit in die restliche Adventszeit nehmen. Einmal, wo entdecke ich in diesem Weihnachtstrubel, auch gerade in dieser schwierigen Zeit, Gott und seine große Liebeszusage an mich? Halten wir danach mal Ausschau. Wo entdecke ich Gott und wo entdecke ich seine Liebeszusage an mich? Und dann das Zweite, wie könnte ich jemanden darauf aufmerksam machen, dass Gott sich an Weihnachten auch zu ihm oder zu ihr auf den Weg gemacht hat? Wie kann ich für jemanden zum Wegweiser werden? Amen.